Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Allabendlich hat er bei CNN seine Gesprächsgäste empfangen. Nelson Mandela, Yasser Arafat, Mick Jagger. Keiner musste Angst vor ihm haben, vor dem großen Larry King, der jetzt im Alter von 87 Jahren gestorben ist, an Corona. Erinnerungen an sein Leben hier bei Fazit. Dann schauen wir nach Moskau. Zehntausende Putin-Gegner auf den Straßen. Sie sind dem Aufruf Alexei Nawalnys gefolgt. Welche Agenda verfolgt er denn eigentlich jetzt genau? Fragen an den Historiker Jewgeni Kasakow. Preise wurden beim Online-Max-Ophüls-Festival verliehen und damit Hinweise auf Filme, die wir vielleicht irgendwann auf der großen Kinoleinwand sehen können. Vorher aber gibt's Kunst in Impfzentren, wenigstens das zwischen Impfkabinen an Molltonwänden. Was das kann, erfahren Sie auch hier und heute bei Fazit. Ist die Rechnung Alexei Nawalnys aufgegangen? Das kann man sich an diesem Samstag fragen. Zehntausende Demonstranten gingen in russischen Städten auf die Straße, forderten Nawalnys Freilassung. Er ist ja nach seiner Ankunft in Moskau sofort festgenommen worden und hat dann zu diesen Protesten aufgerufen. Ein, man könnte sagen, kollektiver Akt, diese Demonstrationen, also auch gegen Wladimir Putin. Ein Akt mit Folgen. 2000 Festnahmen gab es heute, darunter auch Nawalnys Ehefrau Julia. Jewgeni Kasakow ist Historiker und Kurator am Bremer Auswandererhaus, hat zu Nawalny und Oppositionsbewegungen in Russland und der Sowjetunion geforscht und ich habe mit ihm vor der Sendung gesprochen. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Kasakow, sind diese Proteste auf Russlands Straßen heute ein Erfolg für Nawalny oder waren da zu wenig Demonstranten?
Also es ist auf jeden Fall als Erfolg für ihn zu werten, dass mitten in der Pandemie und trotz angekündigten harten Vorgehen sogar 40.000 Leute in Moskau sich auf die Straßen, aber die Zahlen habe ich jetzt nicht überprüft, auf die Straßen gefunden haben und dass er anscheinend ein Politiker ist, der so viele Leute allein über Internet mobilisieren kann. Wenn man das natürlich so an Endziel misst, Leute gehen auf der Straße und dann ist Nawalny frei oder Regierung oder der Präsident tritt zurück, dann natürlich nicht. Man muss sagen, Proteste 2011, 2012, da waren 150.000 in Moskau auf der Straße und da war Gesamtopposition und nicht nur Nawalny-Anhänger. Und dennoch konnte Putin diese Proteste aussitzen.
Und wie beurteilen Sie die Festnahme von Nawalnys Ehefrau? Zeigt das die Panik der russischen Regierung oder vielleicht sogar ihre Überlegenheit?
Nein, das war voraussehbar. Auch bei allen bisherigen Protesten nahm man führende Figuren fest. Und ich glaube, Opposition hat auch damit gerechnet, dass wenn Leute festgenommen werden, dann die Bekannten. Man muss auch sagen, Nawalny war schon mehrmals festgenommen, seine führenden Mitarbeiter auch. Und das ist eigentlich in Stiftung zur Bekämpfung der Korruption, wie seine Struktur, Partei kann er ja nicht registrieren, heißt, da gehört Festnahme von führendem Personal eigentlich zum Alltag. Mhm.
So, jetzt fragt man sich ja vielleicht, wie kann Nawalny sich so weit aus dem Fenster wagen? Also was gibt ihm diese Sicherheit? Er schwebt ja doch irgendwie auch schon in Lebensgefahr. Oder nach diesem Video, das inzwischen, habe ich heute gesehen, 70 Millionen Mal geklickt wurde.
Ja, in seinem Fall schützt Bekanntheit viel besser und Öffentlichkeit viel besser als Anonymität und irgendwelche konspirativen Methoden. Im Prinzip, ab dem, was mit ihm passiert ist im Flugzeug, ist alles, was mit ihm passiert, politisches Ereignis. Und das weiß er sehr genau. Und damit bringt er im Grunde genommen seine Gegenspieler in so eine Situation, wo man ihn nicht mehr ignorieren kann. Man kann ihn nicht mehr verschweigen, man kann nicht mehr so tun, als wäre er nicht da. Also im Grunde genommen, er spielt so eine Art Rolle von Gegen-Putin. So klar war die Antwort auf die Frage, wer ist der wichtigste Oppositionelle in Russland seit Putins Machteintritt eigentlich nie. Ja. Also wenn ihm jetzt was passiert, wäre das ein Ereignis von internationaler Bedeutung.
So, das würde dann aber auch bedeuten, wir sind ja jetzt sehr im Spekulativen, er lebt ja, ne? Aber trotzdem noch mal jetzt eine Nachfrage. Es würde bedeuten, wenn Nawalny etwas zustößt, könnte die westliche Welt da jetzt auch nicht einfach zusehen, sondern sie müsste handeln, ja?
Also das ist so immer ein bisschen, westliche Welt muss handeln. Da sind Staatschefs souveräner Staaten und sie entscheiden, ob sie handeln oder nicht. Bei Handhabung von Fall Nawalny, russische Regierung setzt da drauf, je mehr vom Westen unterstützt wird und je mehr Westen das zum Politikum macht, desto mehr hat man was an der Hand, was man eigenen Bevölkerung zeigen kann und sagen im Fernsehen und in staatlichen Medien, ja, da seht ihr, Nawalny ist eine gesteuerte Marionette. Man muss aber auch sagen, Nawalny hat sich während seiner gesamten politischen Laufbahn sich ganz anders verhalten als die anderen russischen Liberalen und hat eben nicht einfach seine Freundschaft zu Westen reklamiert. Er hütet sich davon, allzu sehr Sowjetunion zu beschimpfen. Er hütet sich davon, Reformen der 90er Jahre zu loben. Er hütet sich davor, immer zu sagen, schaut, Westen macht alles richtig und wir alles falsch. Sondern im Prinzip ist er immer auf der Suche nach Minimalkonsens und diesen Minimalkonsens der Opposition hat er scheinbar gefunden, gegen Korruption sein. Und damit holt er sehr verschiedene politische Kräfte. Er ist einmal auf seine Seite und geht damit sehr behutsam um. Er versucht Themen, die spalten können, eher vermeiden. Deswegen ist das auch so Bündnisfähigkeit immer ein großes Thema beim Nawalny.
Hierzulande ist Nawalny ja als so kompromissloser Oppositioneller geschätzt, ein Star, ein Held, könnte man sagen. Und die Geschichte seiner Vergiftung, so dramatisch die ja war, ist natürlich auch eine starke Erzählung, ja, in so einer Heldengeschichte. Aber auch heute hieß es zum Beispiel auf den Demonstrationen wieder, da seien Neonazis mitgelaufen, er selbst sei ein Nationalist und alles andere als ein Demokrat. Haben wir da ein falsches Bild?
Also das ist ein wichtiges Thema, weil Nawalny begann seine politische Karriere in eine linksliberale oder sozialliberale Jabloko-Partei, flog da tatsächlich raus, weil er auf Veranstaltungen der Nationalisten aufgetreten ist, hat auch tatsächlich durchaus Dissens mit seinen frühen liberalen Mitstreitern. Er verkörperte aber auch einen anderen Typus von Nationalist, als den man sonst aus Russland kennt. Er war kein antiwestlicher Nationalist, keiner, der russischen Sonderweg propagierte, sondern sein Nationalismus war eher so, wir wollen doch ein modernes westliches Land sein und da ist Masseneinwanderung aus nicht-westlichen Ländern, sprich Zentralasien oder Kaukasus, uns da eher im Wege. Und er steht auch bis heute dazu, dass Grenzregime zu den Ländern des Zentralasiens verschärft werden sollte. Also man kann schon sagen, ja, Nawalny ist in dem Sinne Nationalist, als dass er für massive Begrenzung der Einwanderung eintritt. Er ist auch durchaus für solche Themen zu haben, wie die Migranten, die da sind, müssen sich an unsere Regeln halten, wobei er große Schwierigkeiten damit hat zu formulieren, was er genau darunter versteht. Häufig wird Nawalny auch versucht anzuhängen, tatsächlich, dass Nationalismus quasi Hauptthema von ihm ist. Das ist so nicht. Sein Hauptagenda ist Korruption, ist Hauptproblem. Und das ist auch so fester Teil seines Umgangs mit kontroversen Themen. Wenn er gefragt wird zu irgendwelchen Themen, die jenseits von was ist mit Putin und Korruption kontrovers sind, dann, also ein gutes Beispiel, man hat ihn dann also gefragt, was hält er von LGBT-Rechten, weil das ist immer so ein leidiges Thema in Russland ist. Und der antwortete, naja, ob jetzt gleichgeschlechtliche Ehe zugelassen wird oder nicht, das soll föderal entschieden werden. Das heißt, jede Region führt ein Referendum durch und so wird das entschieden. Und wenn Nordkaukasus halt dagegen ist, dann ist das okay. Wenn Moskau dafür ist, dann ist das auch okay. Mhm. Man kann das Prinzipienlosigkeit nennen, man kann das auch Pragmatismus nennen, man kann das aber auch sagen, er weiß sehr genau, welchen Spaltungspotenzial diese Fragen haben. Und also die Idee ist ja, jetzt ist durch Korruption keine richtige Marktwirtschaft, aber wenn richtige Marktkonkurrenz da ist, dann wird in Russland Leben so sein wie im Westen.
Der Historiker und Kurator Jewgeni Kasakow über Alexei Nawalny und die heutigen Demonstrationen in Russland. Er führte Interviews mit allen berühmten Persönlichkeiten, mit allen US-Präsidenten, aber auch mit Johnny Cash, Wladimir Putin, Julian Assange und Lady Gaga. Larry King, der große TV-Moderator des 20. Jahrhunderts, der Mann mit der dicken Brille, den Hosenträgern und den bunten Krawatten. Die harten Interviews, die waren nicht seine Sache, das Zuhören im Gegenteil schon. 6 Tage die Woche, 30, manchmal heißt es sogar 50.000 Interviews habe er während seiner gesamten Karriere geführt. Und er selbst sagte stets, er sei unvorbereitet da reingegangen. Jetzt ist Larry King im Alter von 87 Jahren gestorben an Covid-19 nach vielen Vorerkrankungen. Katharina Wilhelm aus Los Angeles blickt auf sein Leben zurück.
In einem früheren Interview sagte Larry King mal über seinen Job, das Beste an diesem sei nicht, dass er bekannte Persönlichkeiten interviewe, sondern Menschen, die etwas erreicht hätten in ihrem Leben.
The best thing about my job is not that they're famous people or important people, is that most of the people I talk to are people of accomplishment. They are people who have done something with their lives.
Larry King, geboren als Lawrence Harvey Zeigler in New York, hatte eine harte Kindheit. Sein Vater starb früh, die Familie lebte teilweise von Sozialhilfe. Für ein Studium reichte es nicht. Trotzdem schaffte er den Sprung in den Journalismus, begann zunächst bei einem Radiosender in Miami zu arbeiten. Dort änderte er auch seinen Nachnamen auf Wunsch seines damaligen Chefs in King um. Dies sei besser auszusprechen gewesen. Hemd, Krawatte, Hosenträger, Brille. Das waren die optischen Markenzeichen des Moderators. 25 Jahre lang moderierte er Larry King Live, eine Talkshow auf CNN. Diese lange Laufzeit bringt ihm sogar einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde ein. Im Interview hatte er viele prominente Persönlichkeiten, wie etwa Ex-US-Präsident Barack Obama. Die Einstiegsfragen waren oft kurz und knapp. Barack Obama beispielsweise fragte er erst einmal, ob ihm sein Job überhaupt noch gefalle.
First, you still like this job?
Oh, this is the best job on earth. I mean, it's an extraordinary privilege.
Gehabt hat er sie fast alle. US-Präsidenten von Richard Nixon bis Bill Clinton, Menschen aus der Entertainment-Branche wie beispielsweise Musiker Prince, Sängerin Lady Gaga oder Schauspieler George Clooney.
He's rocked, he's shocked, and he's been telling us to party like it's 1999. For 17 years, the artist formerly known as Prince is our guest.
Good evening, and welcome to this special edition of Larry King Live. Special because our honored guest tonight is His Holiness, the Dalai Lama.
Tonight, the one, the only Lady Gaga.
Dabei sei ihm immer wichtig gewesen, den Gast in den Mittelpunkt zu rücken, so King in einem Interview aus dem Jahr 2012.
Now, all interviewers have their own style, and my style is to...
Jeder Interviewer hat seinen eigenen Stil. Ich versuche, auf den Punkt zu kommen und sehr neugierig zu sein. Das Subjekt zählt. Viele Interviews heutzutage drehen sich um den Interviewer selbst. Wenn man meine Sendung anschaltet, dann spricht der Gast zu 90% der Zeit.
It's all about the interviewer. It's showing off. So if you turn on my show, the guest should be talking 90% of the time.
Trotzdem genießt King auch die Öffentlichkeit, das Rampenlicht. Er verabschiedet sich auch nach seinem offiziellen Aus seiner Talkshow bei CNN nicht komplett in den Ruhestand. Bis zuletzt hatte er eigene Sendungen, beispielsweise auf dem Streamingdienst Hulu. Auch mit über 80 wolle er gerne arbeiten, er könne schlecht abschalten und sich erholen, sei niemand, der gerne herumsitze.
I'm not a relaxer. Relax is not in my nomenclature. I'm not a good sitter arounder.
Privat hält es Larry ähnlich unruhig. Er ist 8-mal verheiratet, mit einer Frau sogar gleich 2-mal. Von seiner letzten Frau trennte sich King vor 10 Jahren. Er wünsche sich manchmal, dass er alles gehabt hätte, was das Leben so zu bieten hat. Aber es sei auch insgesamt nicht schlecht gewesen, sagte er in einem Gespräch mit dem Magazin Inside Edition.
I wish I had everything that life brings to everybody. But I tell you something, I ain't got it bad.
Larry King war zuletzt gesundheitlich schwer angeschlagen, hatte bereits einen Herzinfarkt und Schlaganfall hinter sich. Anfang Januar wurde er in ein Krankenhaus in Los Angeles eingeliefert. Diagnose Covid-19. Nun ist er in diesem Krankenhaus im Alter von 87 Jahren verstorben.
Grund zum Feiern hat heute Jörg Fabian Raabe. Sein Film Borger ist nämlich der große Sieger des Max-Ophüls-Festivals 2021. Er hat neben dem Hauptpreis noch 3 weitere Preise abgeräumt. Das alles natürlich ohne großes Publikum, weil pandemiebedingt online. Mein Kollege Patrick Welinski hat das alles für Fazit verfolgt. Patrick, zunächst mal zu diesem Film Borger. Worum geht es denn da und was fand die Jury so bemerkenswert?
Ja, es ist ein Film, der das Thema Migration sehr menschlich und nachvollziehbar schildert, dabei sehr dokumentarisch, also realistisch erzählt. Es ist die Geschichte eines kleinen Jungen aus Ghana, Accra, der Hauptstadt, um genau zu sein. Er lebt auf dieser großen Elektromüllhalde, die man schon aus den Medien kennengelernt hat durch viele Reportagen, weil das ja mit der giftigste Ort der Welt ist, wo alle unsere alten Rechner und Handys inmitten von anderen Reifenteilen einfach vor sich hinrotten. Und man sieht das auch in dem Film, es brodelt permanent und dampft und die Menschen, wenn sie über die Wege gehen, dann kommt da plötzlich so eine braune Matsche raus. Also ist alles giftig und Borger selbst ist ein Begriff, der von der Stadt Hamburg herkommt und der bezeichnet, naja, Ghanaer, die es geschafft haben, die geflohen sind, die ausgewandert sind und im Ausland viel Geld bekommen haben. Und diese Borger, diese Onkel kommen gerne wieder und prahlen rum mit ihrem Geld. Und unser Held will das auch mal werden. Und der kommt irgendwie nach Deutschland. Doch als er dann ankommt in Deutschland, merkt er, dass hier niemand auf ihn gewartet hat. Und er merkt, dass er hier eigentlich genauso arm ist wie in Ghana. Er kann aber sein Gesicht verlieren, wenn er zurückkommt, weil seine Familie hat so viel Geld investiert, dass er auswandern kann. Und deshalb fängt er an, kriminelle Machenschaften zu machen und tut so, als hätte er das Geld. Also es ist ein Film, der probiert, uns die großen Themen Flucht und Vertreibung nochmal sehr menschlich darzustellen. Welchen Preis zahlen diese Menschen, wenn sie auswandern? Das macht er alles vor allem mit sehr tollen Kinobildern. Und obwohl wir das alles im Fernsehen gesehen haben oder auf unserem Rechner, sehen wir hier einen Film, der wirklich die Qualität von der großen Leinwand erfüllt. Und auch dafür gab es hier diesen Preis.
Er hat ja auch den Preis bekommen für den gesellschaftlich relevanten Film. Das ist ein Preis, den unser Programm Deutschlandfunk Kultur mit der Bundeszentrale für politische Bildung verleiht. Den bekam der Produzent und Hauptdarsteller Eugene Boateng. Das ist auch ungewöhnlich, dass das eine Person bekommt, ne?
Ja, genau. Das ist zum ersten Mal passiert. Das ist auch ganz spannend. Also er spielt das zum einen sehr gut. Das ist aber kein Schauspielpreis, den er hier bekommt. Er bekommt ihn vor allem für seine Rolle als Produzent. Und das ist auch ein Zeichen der Jury zu sagen, das ist nicht ein Film eines Deutschen über ein Problem, das vielleicht irgendwo dann doch ein deutsches ist, aber dann vielleicht auch ein ghanaisches ist. Also man versucht, diesen weißen Blick vielleicht zu umgehen und zu betonen, wie sehr diese Produktion es geschafft hat, mit ghanaischen Kreativen diese unterschiedlichen Perspektiven innerhalb dieser Narration auflösen zu lassen. Es geht darum, diese Geschichte eben nicht über jemanden zu erzählen, sondern von jemandem zu erzählen. Und das ist hier wirklich sehr gut gelungen. Und so verstehe ich diesen Preis, der auch nochmal diesen kollaborativen Aspekt des Kinos betont.
Wir sollten aber auch noch über Fuchs im Bau sprechen. Zweiter Gewinner des Abends, österreichische Produktion, beste Regie, bestes Drehbuch, Preis der Jugendjury. Also auch drei Preise für einen Film ebenfalls verdient.
Ja, würde ich sagen, das war mein Favorit, das war der reifste Film, den ich gesehen habe. Wir folgen einem Gefängnislehrer in Wien, Hannes Fuchs, der beginnt seine Schicht, seine Arbeit als Gefängnislehrer. Also wir lernen mit ihm seinen Job kennen. Und in diesem Gefängnis, in dieser Gefängnisschule geht es sehr hart zur Sache. Er hat dann so eine Lehrerin, Kollegin an der Seite, die mit so sehr so 68er Alternativmethoden versucht, zu diesen Jugendlichen durchzudringen. Und das Spannende an dem Film ist, wie sehr er es schafft, diese Dynamik in diesem Klassenraum zu inszenieren. Man meint wirklich, einen Dokumentarfilm zu sehen. Das ist von einer Authentizität, das ist bewundernswert. Hat mich ein wenig an diesen französischen Spielfilm Die Klasse erinnert, der vor ungefähr 10 Jahren die Goldene Palme in Cannes gewann. Genauso auf dem Niveau bewegt sich das Ganze, was die inszenatorische Kunst betrifft. Also der Regiepreis ist hier wirklich sehr verdient. Das ist ein sehr toller Film, von dem ich mir auch wünsche, dass er dann irgendwann hoffentlich eine kleine oder auch große Kinokarriere hinter sich bringt.
Kriegen wir ja vielleicht dieses Jahr. Aber man muss ja sagen, im Grunde genommen wurden damit 2 von insgesamt 12 Filmen im Wettbewerb ausgezeichnet. Also waren dann die anderen im Vergleich wirklich deutlich schlechter?
Nein, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich vermute, dass die Jury das auch nicht sagen will. Und es ist ein leiser Trend, der sich da etabliert. Ich erinnere mich an das Filmfestival von San Sebastian letzten September. Da wurde auch ein Debütfilm mit den 4 wichtigsten Preisen ausgezeichnet. Vor 10, 15 Jahren hätte man wirklich gesagt, die Jury gibt ja ein Statement ab, der Wettbewerb war schlecht, das waren die 2 besten Filme, deshalb kriegen sie alle Preise, gut ist. Mittlerweile zeigt sich das, dass die Jurys auch ihre Preise als Manifestcharakter verstehen. Das sind hier Preise auch für Filme, die Diversität feiern, die natürlich auch eine Agenda haben. Und diese Agenda wird nochmal unterstrichen, indem man die unterschiedlichen Aspekte des Films, wie wir das gerade bei Borger gesagt haben, nochmal unterstreicht. Ich weiß nicht wirklich, wie ich das finden soll. Ich finde wirklich, dass man die Qualität der Filme auch breiter streuen muss und zeigen muss, hier haben auch andere Filme durchaus Preispotenzial gehabt. Außerdem gibt es hier Preisgeld, darf man nicht vergessen. Und da ist so eine Monopolisierung durch 2 Filme auch ein Problem.
Wem hätten Sie denn noch Preise gegeben?
Ja, ich mochte ja sehr den Film Nico von Eline Gehring, Studentin hier in Berlin an der DFFB. Da geht es um eine Deutsch-Iranerin, die Opfer eines Gewaltverbrechens wird und die versucht dann aus diesem Trauma heraus ein neues Leben sich aufzubauen. Es ist ein sehr kluger Film, in dem es fast keine Männer gibt, die auch eine sehr frauenzentrierte Position sich sucht. Und auf der anderen Seite gab es auch so eine Ultra-Low-Budget-Produktion, Das Massaker von Ann Röchte von Hanna Dörr, hat mir auch sehr gut gefallen, weil das so ein Film ist, der diesen Charme von Helge-Schneider-Komödien in sich trägt. Und es zeigt ja auch, dass der deutsche Filmnachwuchs auch hier in dem formal bewussten Kino einen Fußabdruck hinterlässt. Und es ist schade, dass das nicht ausgezeichnet wird, weil so vielleicht auch der Filmnachwuchs nicht wirklich motiviert wird, in diese Richtung zu gehen. Ne? Also Themenkino ist toll, wenn es gemacht ist, ist super, aber es ist auch super, wenn man Film als Filmkunst denkt. Das könnte stärker hier auch ausgezeichnet werden.
Unser Filmredakteur Patrick Welinski über die Preise beim Max Ophüls Festival fand dieses Jahr natürlich, wie gesagt, auch nur online statt, dieses wichtige Festival für junge Talente aus dem deutschsprachigen Raum. Vielleicht können wir im Laufe des Jahres ja einige dieser Filme tatsächlich wieder im Kino sehen. Hoffnungsvolle Gedanken im grauen Corona-Spätwinter. Zwar werden die Tage jetzt schon wieder heller, aber nach den vielen Corona-Monaten ist jetzt langsam doch eine sich ausbreitende Pandemie Erschöpfung zu spüren. An dieser Stelle hier bei Fazit geben wir dem mal nach mit Laura Naumann, Dramatikerin und Performerin, die diese Corona-Müdigkeit in Worte fasst.
Ich habe mir eine Schachtel Zigaretten gekauft. Vor 5 Jahren habe ich aufgehört zu rauchen. Jetzt ist es wieder soweit. Lockdown sei Dank sitze ich nun manchmal vor einem schönen Glas Rotwein und quarze mir die Bude voll. Die Freiheit des kleinen Mannes. Mein Nachbar klingelt. Er erträgt meine Musik nicht mehr. Wir entschuldigen uns beieinander für die Lärmbelästigung, für die Empfindlichkeit. Normalerweise kommen wir uns nicht so in die Quere. Jetzt sind wir beide immer zu Hause. Ich halte es nur kurz aus, mir vorzustellen, wie es Menschen mit Familienangehörigen in der eigenen Wohnung geht. Nie für sich, außer auf dem Klo, alle immer drin, außer manchmal, und dann nie wirklich Tageslicht, außer selten, plus keine Aussicht, außer, dass es noch ewig so weitergehen könnte. Manchmal schlafe ich 12 Stunden am Stück, manchmal liege ich nachts wach und die Gedanken rasen. Ich mache ständig Yoga, um mich zu beruhigen, bis mir auffällt, ich will mich gar nicht beruhigen, ich will mich eigentlich aufregen. Jemand bringt mir bei, mit einem Besenstiel auf einen Kissenberg einzudreschen, das ist vielleicht das Schönste, was ich bis jetzt im Januar erlebt habe. Ich übertreibe, aber auch das ist symptomatisch. Die Ausschläge fehlen. Wohin mit den Aggressionen? An wen die Klage richten? Was, wenn das einfach nicht mehr gelingt, mit dem es sich zu Hause schön machen? Wie diejenigen unterstützen, die dringend Trost brauchen, wenn man sich streng genommen nicht mal umarmen sollte? Was, wenn man selber diese Person ist? Wie sich Tag für Tag in die ganze Ungewissheit rein entspannen, im 3-Wochen-Takt mit Verschärfungen überrascht werden und keine davon persönlich nehmen und wie mit dem Ärger darüber umgehen, dass das gefühlt Einzige, was die ganze Zeit noch geht, Arbeiten ist. Außer für FriseurInnen, BarbetreiberInnen und DJs natürlich. Mehr denn je muss man sich eigentlich freuen, wenn man eine Arbeit hat. Halt dich an deiner Arbeit fest, wie Rio Reiser schon so schön sang. Bei einer meiner Zigaretten gehe ich im Kopf zurück in den März, April 2020 und erinnere mich daran, wie euphorisch auch viele Menschen im Angesicht der einschneidenden Ereignisse waren. Zumindest kurzzeitig gab es doch die Hoffnung, dass diese Krise eine Wahnsinnschance sein könnte. Dass in dem verordneten Inhalten ganz viel Gutes entstehen und die Welt für immer verändern würde. Es gab doch Fantasien, dass das bestehende Gesellschaftssystem grundsätzlich hinterfragt, der Planet gerettet und sich ein tiefes Verständnis von globaler Solidarität einstellen würde. Im Moment spüre ich davon gar nichts mehr. Kommt es wieder, wenn das Pflaster nach der Impfung aufgeklebt ist?
Tja, das ist die große Frage. Die Dramatikerin Laura Naumann, etwas dunkel gestimmt im Corona-Winter 2021. Und jetzt die Kulturnachrichten mit Caroline Kuban.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Wissen-Sachbuchpreis für Geisteswissenschaften geht an den Tübinger Althistoriker Mischa Meyer. Er bekommt ihn für sein Buch Geschichte der Völkerwanderung. Dazu sagte der Juryvorsitzende Hubert Wolf:
Man wird hineingezogen in dieses Buch, wenn Sie die Einleitung lesen. Barbaren vor Konstantinopel 626, Barbaren vor Rom 410, dieses Narrativ wunderbar gemacht, dann wollen Sie es wissen. Es ist aber auch ein Buch, das gerade was so die Frage, was ist eigentlich ein Volk, so diese Frage der Identität, ganz neu definiert.
Die Wissenschaftliche Buchgesellschaft verlieh den Preis zum 2. Mal. Mit insgesamt 44.000 Euro ist er der höchst dotierte deutschsprachige Sachbuchpreis. Wegen der Corona-Pandemie entfiel die geplante Präsenzveranstaltung. Stattdessen wurde der Preis in unserer Sendung Lesart vergeben. Zu Gast waren die nominierten Autorinnen und Autoren sowie die Jurymitglieder. Kulturstaatsministerin Grütters fordert für die Corona-bedingten Hilfen für die Kulturszene 1,5 Milliarden Euro zusätzlich aus dem Bundeshaushalt. Die Pandemie treffe den Kultur- und Medienbereich mit voller Härte, sagte die CDU-Politikerin in Berlin. Der Bund hatte noch vor dem zweiten Lockdown für die Kultur ein eigenes Programm in Höhe von 1 Milliarde Euro aufgelegt. Grütters sagte weiter, sie hoffe, dass die Museen als Erste dabei seien, wenn man endlich wieder über Lockerungen reden könne. Kultureinrichtungen gehörten zu den Ersten, die geschlossen wurden. Sie dürfen nicht die Letzten sein, die wieder öffnen, mahnte Grütters im Südwestrundfunk.
Deshalb finde ich, es ist das Mindeste, dass wir unter dem Oberbegriff Kultureinrichtung differenzieren. Die Kultureinrichtungen haben so erstklassig und mit so viel Sorgfalt die Hygienekonzepte im Sommer alle in ihren Häusern implementiert und können die so erstklassig umsetzen, dass in Museen ganz bestimmt sich niemand infiziert. Mal abgesehen davon, dass sie ihre Besucherströme sehr genau organisieren können, haben sie natürlich von Anfang an Lüftungsanlagen, die so hervorragend sind, das war schon vor Corona so, dass dort keiner eine Not haben muss, sich anzustecken. Und es sind natürlich auch noch Bildungseinrichtungen.
Die italienische Dokumentarfilmerin, Drehbuchautorin und Fotografin Cecilia Mangini ist tot. Sie gilt als erste und bedeutendste italienische Dokumentarfilmregisseurin der Nachkriegszeit. Mangini arbeitete oft mit ihrem Mann Lino Del Fra, aber auch anderen italienischen Intellektuellen wie Pier Paolo Pasolini zusammen. Ihre Werke waren stets sozialkritisch und kommunistisch geprägt. 1977 gewann sie als Co-Autorin des Spielfilms Antonio Gramsci »Die Jahre im Kerker«, bei dem Lino Del Fra Regie führte, den Goldenen Leoparden beim Filmfestival in Locarno. Cecilia Mangini starb im Alter von 93 Jahren in Rom.
2007 eröffnete Heiner Bastian das Galeriehaus am Kupfergraben auf der Museumsinsel direkt gegenüber der James Simon Galerie. Ein richtig gutes Stück Architektur von David Chipperfield, das die Bastians 2019 der Stiftung Preußischer Kulturbesitz schenkten. Abschied von Berlin. Stattdessen eröffneten sie in London einen Ausstellungsraum, aber jetzt gibt es für Berlin auch wieder Neubaupläne im Süden der Stadt, in Dahlem. Dort wird der britische Architekt und Designer John Pawson für die Bastians bauen, in einer kunsthistorisch absolut interessanten Umgebung. Und darüber habe ich mit Eneas Bastian vor der Sendung gesprochen. Hallo.
Guten Tag, hallo.
Herr Bastian, wie kam es denn zu dieser Entscheidung, nach Berlin zurückzukehren, sag ich mal, mit einem Kunstraum? War es ein Fehler, den Kupfergraben aufzugeben?
Es war zunächst einmal bestimmt kein Fehler, denn ich bin sehr glücklich, dass ein ganz außergewöhnliches Bildungszentrum direkt an der Museumsinsel entstehen konnte. Und das wäre nicht möglich gewesen ohne unsere Stiftung. Natürlich möchte ich Berlin nicht missen und halte es auch für wichtig, mit einer eigenen Galerie in Berlin präsent zu sein. Das ist auch der Hauptgedanke, einen neuen Ausstellungsraum für Berlin zu planen. Wir sind in den Vorbereitungen und in den Bauarbeiten so weit, dass wir sicher zum Ende des Jahres auch eröffnen können. Das steht fest.
Interessant ist ja auf jeden Fall zu beobachten, dass sich im Süden Berlins in Dahlem etwas tut. Da gibt es schon lange das Kunsthaus Dahlem, das Brücke-Museum. Da gibt es das Haus am Waldsee und auch ein Galeriehaus namens Fluentum mit Schwerpunkt Videokunst. Ist das der neue Place to be für die Kunstwelt in Berlin?
Ich weiß nicht, ob das ein Place to be ist. Es gibt bereits eine Museumslandschaft. Was entsteht, ist vielleicht eine gewisse Vergrößerung oder Ergänzung, die auch ausgehen kann von privaten Sammlungen, wie eben der sehr interessanten Fluentum-Sammlung, die Sie schon genannt hatten. Und sicher auch durch unsere Galerie. Also ich glaube, wir können etwas komplettieren, was in erster Linie von den Museen getragen wird, was aber noch erweitert werden kann und weiter wachsen kann.
Was werden Sie denn dort zeigen?
Ich denke an Anselm Kiefer, ich denke an beispielsweise Wim Wenders, ich denke auch an die jüngeren Künstlerinnen und Künstler in unserem Programm, Emma Stibben oder Paul Wallach. Ich denke aber auch an klassische bedeutende Positionen wie Cy Twombly oder Pablo Picasso.
Jetzt hat, wie ich schon erwähnt habe, Herr Bastian, David Chipperfield ja seinerzeit das Galeriehaus am Kupfergraben gebaut. Sie haben sich nun für John Pawson entschieden, auch ein Brite als Architekt.
Ja.
Was macht denn diesen Entwurf für dieses neue Haus in Dahlem aus?
Ich denke, eine bestechende und überzeugende Schlichtheit. Ich halte John Pawson für einen außerordentlich interessanten Reduktionisten. Und das einstöckige Gebäude, das eine Art Pavillon-Charakter hat, hat sicherlich auch etwas von einer Essenz als Ausstellungsraum und Präsentationsraum für Kunst.
Herr Bastian, lassen Sie uns noch mal kurz einen Blick auf London werfen. Sie haben dort auch einen Standort.
Ja.
Sie hatten in Berlin diesen Standort, kommen jetzt wieder nach Berlin zurück. Hat das auch was mit dem Brexit zu tun?
Es gibt sicherlich Erschwernisse durch den Brexit. Es gibt erstmals langwierige Zollkontrollen und Ausfuhren, die natürlich auch einen Austausch von Kunstwerken zwischen den Ländern zu einem schwierigeren Prozedere machen. Ich denke aber, dass eine gewisse Schwächung des Standortes London, die wir jetzt beobachten müssen, vor allen Dingen mit der Corona-Pandemie zu tun hat. Dass wir bedauerlicherweise in England eine dramatische Situation haben und auch jetzt in diesen Tagen nur einen ganz leichten Rückgang der Fallzahlen, also eine Situation, die noch einmal wesentlich problematischer ist als zum Beispiel hier in Deutschland.
Würden Sie denn auch sagen, dass der Kunstmarkt davon stärker betroffen ist als hier zum Beispiel?
Ich denke, der Kunstmarkt ist insofern stärker betroffen, als London das führende europäische Kunsthandelsdomizil in dem Sinne war, dass es der wichtigste internationale Treffpunkt war. Das beruht aber auch auf einem globalen Reisen, also der Möglichkeit, aus allen Ländern in London zusammenzufinden und sich dort zu treffen, dass auch Sammler sich Kunstwerke dort ansehen und zum Kauf entscheiden. In dem Moment, in dem dieses globale Reisen nicht stattfinden kann, ist sicherlich die Beeinträchtigung stärker als in einem etwas nationaleren oder kleineren Markt wie in Deutschland.
Das heißt, die großen Geschäfte werden immer noch in London gemacht, ja? Im Vergleich zu Berlin?
Ich würde das nicht pauschal so sagen, aber der Kunstmarkt ist ungleich größer. Er ist eben aber im Umkehrschluss auch jetzt stärker betroffen von der Covid-Pandemie, als das Berlin mit seinem eher zeitgenössischen Kunstmarkt ist.
Wenn Sie jetzt mal auf das Berlin des 21. Jahrhunderts gucken, auf dem Kunstmarkt hat sich da in den letzten 20 Jahren unheimlich viel getan. Was hat sich grundlegend in Berlin verändert? Vielleicht auch, wenn man mal auf die Standorte guckt.
Also die große positive Entwicklung und die Stärkung des Standorts Berlin ist ja ursprünglich von den Künstlern ausgegangen. Zeitgenössische Künstler, die sich für Berlin als Produktions- und Lebensort entschieden haben und in deren Gefolge viele auch sehr interessante Galerien sich dann in der Stadt angesiedelt haben. Das ist, glaube ich, auch bis heute die eigentliche Stärke. Es fehlt ein Markt, der auch die alten Meister beispielsweise oder die außereuropäische Kunst mit einschließt, den gibt es leider nicht. Umso ausgeprägter und erfreulicher ist aber alles, was im Bereich der jungen zeitgenössischen Kunst stattfindet.
Herr Bastian, ich wünsche Ihnen viel Erfolg und wir sind gespannt auf die Eröffnung.
Vielen Dank.
Kunst betrachten in Museen derzeit unmöglich, aber im Prinzip kann Kunst ja überall hängen, stehen, passieren. Natürlich gibt es da geeignetere und weniger geeignete Orte. Der legendäre Club Berghain in Berlin zum Beispiel hat im Herbst bewiesen, wie gut er anstelle von feierwütigen Clubgängern auch Kunst aufnehmen kann. Bei den temporär eingerichteten Impfzentren wird das gerade erprobt. Ja, Sie haben richtig gehört. Zwei Orte haben wir uns mal näher angeschaut. Hier Kunst im Impfzentrum Straubing. Dort war Susanne Lettenbauer.
Kunstausstellung, einmal anders. Ein mobiles Waschbecken, Desinfektionsflaschen, Fiebermessgerät. Fast schon eine Installation für sich. Doch das Pflichthygieneritual gehört zur städtischen Anmeldestelle von Straubings Impfzentrum. Kommunale Messehallen, die eiligst im Dezember umgebaut wurden. Überall abteilweise mit grauen Moltonmatten abgehängt. Und davor Kunst und richtige Ausstellungskataloge.
Jetzt ist mal die Kunst zu den Menschen gekommen und nicht Besucher, Kunstinteressierte, die innerhalb dieser Kunstblase sich immer bewegen in einen fertigen Kunstraum.
Das Kriterium Pandemie spielte in diesem Jahr bei der Jury eine besondere Rolle, sagt der Vorsitzende der Straubinger Künstlervereinigung, Erich Gruber. Der weißbärtige 74-Jährige kann sich vor Anfragen aus der Öffentlichkeit derzeit nicht retten. Sogar ein britisches Online-Kunstportal hätte ein Interview angefragt.
Und natürlich ist es kein Ausstellungsraum und es war auch die große Herausforderung, sich da anpassen zu können. Aber natürlich, Künstler haben ein Auge und können kreativ sein und flexibel und spontan.
Bunte Feldblumen, blühende Gladiolen, helle Collagen zum Thema Fernweh. Ein Querformat mit abstrakten, sich küssenden und umarmenden Personen. Eine Marmorbüste mit Plastikmaske. Kunst vor und während des Impfens, das wirkt bizarr, aber auch genial. Denn erstens, die Schau des Künstlerbundes hätte sonst gar nicht stattfinden können. Und zweitens, wo kann man schon so ein großes, vielfältiges Publikum erreichen? Und es gelingt ihnen. Die Resonanz ist riesig, sagt Johannes Burgmeier, Sprecher der Stadt Straubing.
Der vorrangige Zweck der Einrichtung ist natürlich nach wie vor das Impfen. Das steht primär im Vordergrund. Aber als die Künstler von Straubing auf uns zugekommen ist und dann auch die Gemeinschaft bildender Künstler mit diesem Vorschlag, da waren wir natürlich schon auch sehr angetan davon. Auch unter dem Aspekt, dass die Künstler ja auch zu einer Gruppe gehören, die besonders unter den Einschränkungen der Corona-Pandemie zu leiden haben.
Man habe zwei wichtige Dinge, Kunst und Impfen, gut zusammenbringen können, ist die Stadtspitze überzeugt. Dieser Arzt äußert sich ähnlich.
Ja, also ich finde, das ist eine großartige Idee. Die Atmosphäre des Impfens ist für den einen oder anderen Bürger sicherlich ungewohnt, befremdlich, vielleicht auch verunsichernd. Und wenn das Auge dann an solchen schönen Kunstwerken hängen bleibt, ist das auf jeden Fall eine Freude.
In Straubing wird die Kunst zum Volk gebracht, im Impfzentrum. Übrigens auch in Bottrop, da sieht es wieder ganz anders aus. Berit Hempel war dort.
Kunst im Impfzentrum, das ist eben kein edler White Cube. Das sind Schiebetüren, Desinfektionsständer, Kabinen in einer fensterlosen Halle. Der Impfling passiert auf dem Weg zur Kabine 10 Skulpturen, die von der Decke hängen oder auf der glänzenden, beklebten Plastikfolie stehen. Die Folie muss, aus hygienischen Gründen, den Kunstrasen bedecken. Gerion Kreber hat mit Klebestreifen eine Bodengrafik daraus gemacht.
Ich habe einfach so immer so Striche gesetzt, unregelmäßig, sodass das ein bisschen aussieht wie so eine kristalline Lösung. Dieser eigenartige grau-blaue Farbton mit diesen Strichen in braun, blau und, da sagen wir es, dunkelbraun.
Der Künstler mit Schlauchschal als Atemschutzmaske zeigt auf die weite Ausstellungsfläche. Die Kunst darauf hat es schwer zwischen Impfkabinen, grellen Hinweisschildern und unter dicken Lüftungsrohren. Mobiles aus halbtransparenten Spiegeln schweben neben einer 4 Meter großen rosa Figur, die wie nackt auf dem Boden liegt. Daneben steht eine zerschnittene Säule. Objekte mit Blessuren.
Was wir hier sehen, ist eben keine Illustration von Corona, sondern es bietet aber einem vielleicht die Möglichkeiten, ich nenne das Analogieschlüsse zu machen. Ich glaube, dass wir eben nicht nur geimpft werden auf einer körperlichen Art, sondern dass wir seelisch auch damit klarkommen müssen.
Bevor die Impflinge das Zentrum verlassen können, müssen sie aus medizinischen Gründen 30 Minuten warten. Auf Stühlen, die gegenüber der Kunst stehen.
Daher wird man hier erstmal ein bisschen hingesetzt und hat dann eben diese Kunst im Blick, wenn man es möchte. Die meisten werden natürlich wie immer an ihrem Handy weiterspielen, das, was wir immer machen, um so eine seelische Konfrontation zu vermeiden, auch in solchen Momenten. Wenn man sich darauf einlassen will, hat man aber die Dinge dann vor sich.
Krebers Kunst muss sich unterordnen, den Gegebenheiten anpassen. Die großen Skulpturen wirken nicht allein, sondern bestehen nur im Gesamten, begleiten die Impflinge. Harald Hofer, leitender Arzt des Impfzentrums, begeistert diese Mischung Medizin und Kunst.
Ich finde das super, weil Sie sehen, dass in anderen Impfzentren, da werden weiße Wände aufgebaut. Das ist eine richtige Impfstraße. Wir haben hier auch unsere Impfstraße, aber die ist einfach individuell gestaltet. Die Leute haben ein bisschen was zu gucken.
Und Sascha Rennhardt, zuständig für die Technik der Halle, meint:
Durch die Installation von Herrn Kreber ist die Atmosphäre hier meines Erachtens nach schon erheblich aufgewertet worden.
Kunst im Impfzentrum könnte also noch Schule machen. Berit Hempel war in der Impfstraße Bottrop. Und wir schauen jetzt in die Feuilletons der Woche zusammen mit Ulrike Timm.
Klar, mit dem 20. Januar und einem nach Florida abgerauschten Ex-Präsidenten ist nicht alles wieder gut geworden. Natürlich nicht. Aber mit der ersten US-Vizepräsidentin überhaupt, einem Präsidenten, der systemischen Rassismus als Problem benennt, und einer jungen schwarzen Lyrikerin, die mit einem kraftvoll vorgetragenen Gedicht zur Stimme der Amtseinführung wird, ist doch manches ein klein wenig besser als zuvor. Die Welt ist sich einig. Nicht Joe Biden war der Star bei Bidens Inauguration, nicht Kamala Harris, auch nicht Lady Gaga, sondern die 22 Jahre alte, bis dahin kaum bekannte Dichterin Amanda Gorman. Schon als sie vor dem Kapitol ans Mikrofon trat, schien eine zweite Sonne aufzugehen. Als sie dann begann, ihr Gedicht »The Hill We Climb« vorzutragen, stockte vielen unter ihren Orden und dunklen Mänteln sichtlich der Atem, schreibt die Süddeutsche Zeitung. Und der Tagesspiegel zeigt sich hingerissen davon, wie die junge Frau im gelben Mantel ihre Worte mit den Händen unterstrich, ganz selbstverständlich Takt und Rhythmus fand. Der Echoraum, das spürt man sogleich, ist größer als das Riesenland, das sie in ihren Worten umarmt, aufrüttelt, beschwört. Überall auf der Welt reißt es die Fernsehzuschauer von den Sitzen. Diese 6 Minuten werden lange nachhallen, meint Rüdiger Schaper. Die Süddeutsche zitiert aus Amanda Gormans Text, in dem sie sich so beschreibt: Ein dünnes schwarzes Mädchen, das von Sklaven abstammt und bei einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen ist, kann davon träumen, Präsidentin zu werden, um dann ein Gedicht für einen vorzutragen. Genau diese Botschaft war natürlich von beiden beabsichtigt. Ich bin mir meines Alters, meiner Privilegien, meiner Hautfarbe bewusst, lautete sie, bald werden andere, Jüngere übernehmen. So Jörg Henschel. Auch für die Frankfurter Allgemeine war dieser Auftritt eine Klasse für sich. Die Verse selbst nicht nur emphatisch, sondern auch klug gebaut, mit starken Bildern, Alliterationen und Binnenreimen. Vor allem aber sei Amanda Gormans Hill nicht nur der Hügel des Kapitols, sondern zugleich ein Verweis auf Martin Luther Kings Traumrede von 1963, in der er auch in Washington seine Vision vom Tisch der Brüderlichkeit in den roten Hügeln von Georgia entwarf. In den USA also stehen die Zeichen auf Neustart. Auch wenn Kurt Kister in der Süddeutschen Zeitung darauf verweist, dass in der amerikanischen Geschichte bislang jeder US-Präsident solche Gefühle des Neuanfangs bisher enttäuschte und enttäuschen musste. Fallen wir nun bedeutungsmäßig mit einem kräftigen Plumps etwas zurück. Auch die CDU Deutschland schlägt ein neues Kapitel auf. Armin Laschet wird sie künftig anführen. Prompt fragt die Taz mit dieser Wochenendausgabe, kann er Vizekanzler, und denkt da keineswegs an einen Vize-Laschet hinter einem Chef Söder, sondern übt ein anderes Gedankenspiel. Wie sähe Deutschland mit einer grünen Kanzlerin aus? Nun, bis dahin ist noch allerhand zu klären und zu wählen. Und bis dahin muss Laschet auch noch gucken, wie er für den jetzt zweimal knapp gescheiterten Parteifreund Friedrich Merz Verwendung findet. Prompt zeigt die Taz frei nach dem Motto Scheitern als Chance ihr Herz für Merz und meint, ist das nicht eigentlich sympathisch? Statt stets auf seine Außenwirkung zu achten, lässt Merz einfach alles raus. Wie man einem Kind schließlich auch einen Bonbon zum Trost gibt, wenn es hingefallen ist, verlangte er nach der verlorenen Wahl prompt, quasi als Schadensersatz, wenigstens das Wirtschaftsministerium. Brett vorm Kopf. So kommentiert der Tagesspiegel nicht Merzschen Aktionismus, sondern fragt, was bleibt im Lockdown, wenn man seine Freizeit nicht nur vor der Glotze verbringen will? Gesellschaftsspiele. Und versammelt eine ganze Reihe Ressortkollegen zur ganzseitigen Hymne auf Mensch, ärgere dich nicht, Puzzle, Scrabble und Co. Während der Tagesspiegel uns Durchschnittsbürgern die Corona-Wehwehchen so austreiben will, setzt die FAZ aufs Exklusive. Gina Thomas erzählt von einer Londoner Firma, die Impfreisen für Superreiche im Programm hat. Die Reise- und Lifestyle-Agentur Knightsbridge Circle, die außergewöhnliche persönliche Dienste auf unübertroffenem Niveau anbietet. Jetzt sei man gar Pionier eines neuen Luxusreise-Impfstoffprogramms. Die Firma schneidert für geschätzte 40.000 Pfund Impfreisen nach Indien oder in die Vereinigten Arabischen Emirate auf die persönlichen Bedürfnisse der Kunden zu. 3 Wochen verbringen diese dort in einer Luxusvilla zwischen der ersten und der zweiten Dosis. Wer weiß, vielleicht verleiht ja auch Russlands Präsident Putin für diese Zwecke ausnahmsweise mal seine Datsche. 18.000 Quadratmeter Wohnfläche in Retroarchitektur. Die Welt am Sonntag hat das Refugium schon abgelichtet. Einer außer mehr. Jeder Potentat will sein Privatissimum unter Palmen über der Steilküste versteckt im Gebirge. Putins Villenanlage hat allerdings der russische Dissident und Oppositionspolitiker Alexei Nawalny ins Visier genommen. Er versucht nachzuweisen, dass Putin sein Protzschloss mit Steuergeldern finanziert hat, könnte also noch gewaltig Ärger geben. Die Zeit nimmt derweil die Diskussion um Vorrechte für bereits Geimpfte auf. Jens Jessen blickt in seiner Glosse in eine Zukunft, wo geimpfte Senioren mit Ausgehprivilegien rechnen können. Neue Kunden für neue Dealer. Die handeln mit fälschungssicheren Impfpapieren. Und über allem schallt dann der Seniorenjuchzer endlich wieder Disco.
Das war die Kulturpresseschau von Ulrike Timm und das war Fazit, die Kultur vom Tage.